Stell dir vor, du gehst online und alles, was du tust, ist geschützt. Genau dafür gibt Surfshark VPN. Damit surfst du zum Beispiel sicher und ohne Werbung im öffentlichen WLAN und kannst deine Lieblingsinhalte mit noch mehr Privatsphäre genießen. Auf beliebig vielen Geräten. Und mit Surfshark Alert wirst du sogar sofort informiert, wenn deine Daten irgendwo im Netz auftauchen. Sicher dir jetzt mit dem Code Podcast Surfshark VPN mit 4 Monaten extra auf surfshark.com/podcast.
Bei mir musste das nicht immer nur Sport sein, sondern vor allem für mich, so blöd es klingt und so altbacken, für mich ist der Weg das Ziel. Und gerade im Gebirge mit dem Mountainbike, ich bleibe dann immer mal wieder stehen und muss einfach schauen. Auch gerade dann zu dem Schottensee, dann geht man nochmal knapp 2 Stunden und da ist dann oben quasi auf fast 2500 Meter Höhe ist dann wirklich ein stahlblauer See mitten in den Felsen drin. Das Einzige, was man da oben hört, sind ein paar Dohlen und vielleicht den Wind pfeifen. Das ist für mich einfach, das ist Erlebnis und Genuss zugleich. Und dann übernachtest du da oben und genießt die Berge auch ohne den großen Touristenstrom oder dass halt viele Leute drumherum sind.
Und das ist immer so diese tricky Frage, was ist denn so der beste Radweg, was ist denn so die beste Region? Hallo Armin, schön, dass du da bist.
Hallo Sebastian.
Ich freue mich, ein bisschen über das Radfahren zu sprechen in Deutschland und Österreich. Und bevor wir da so einsteigen, jeder hat so eine Geschichte, wie er mit dem Rad in Verbindung gekommen ist. Und viele haben vielleicht, die zuhören, gar keine Geschichte und denken sich so, hä, Radfahren? Denn ich habe das so 33 Jahre gedacht. So, ich habe immer die Radfahrer gesehen, vor allem die Rennradfahrer, wie sie halt auf Mallorca die Berge sich hochquälen. Ich bin auf Mallorca geboren und aufgewachsen. Und auch in Garmisch habe ich die ganzen Mountainbiker gesehen, wie sie halt sich die Berge hochgequält haben. Und ich habe immer gedacht, boah, diese Leute sind doch, also die haben wirklich nicht mehr alle Tasten im Rad. Und bin dann mit 33 mit dem Rennradfahren in Kontakt gekommen, zu Corona-Zeiten und eine OP bei meiner Partnerin und bin dann voll fixiert gewesen auf Radfahren und liebe es. Und habe jetzt in den letzten, weiß nicht, 4-5 Jahren weit über 10.000 Kilometer gemacht. Mhm. Viel mehr als in den 33 Jahren davor. Wie bist du aufs Radfahren gekommen? Was hat dich da gecatcht?
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich mit dem Fahrrad aufgewachsen. Als ich quasi ja noch nicht mal in der Schule war, da war das einfach normal, dass alle Radfahren konnten und auch gewisse Strecken mit dem Fahrrad zurückgelegt haben. Aber so richtig, was du jetzt meinst, so wie auf Mallorca, wo es dann damals in den 80er und 90er Jahren den Hürzeler gab, der dann irgendwie plötzlich 10 verschiedene Rennradstationen aufgemacht hat, das habe ich auch erst wieder so, ja, als ich nach dem Studium in München angefangen habe zu arbeiten, da bin ich dann auch wieder so richtig zum Radfahren gekommen. Anfangs das klassische Tourenrad oder Trekkingbike, wie es vielleicht auch neudeutsch heißt, mal an der Isar entlang zu fahren oder vielleicht auch mal der Donau entlang oder, was viele nicht kennen, den schönen Ammerradweg. Und dann kam irgendwann auch das Mountainbike auf. Und das fand ich natürlich total spannend, mit dem Rad irgendwo raufzufahren, so richtig schön zu schwitzen und dann oben entweder nur hinzusitzen und mein Brot auszupacken oder vielleicht einen Apfel noch oder natürlich noch schöner irgendwo in einer urigen Alm einzukehren oder in einer Alpenvereinshütte und dann wieder runter zu rollen oder zu hoppeln. Das Trailfahren, als ich angefangen habe, war damals noch nicht so in. Da gab es auch nicht so viele Wege, die man halbwegs gut fahren konnte. Aber ich habe es dann genossen und das auch im Lauf der Zeit so richtig auch intensiviert, muss ich sagen. Und zum Glück hat meine damalige Freundin, die mittlerweile meine Frau ist, auch da total mitgespielt. Die war genauso angefixt wie ich vom Radfahren. Und die ist noch viel mehr Rad gefahren als ich. Die ist dann zum Teil einmal die Woche von München nach Ingolstadt, immerhin 85 Kilometer pro Strecke gefahren und wieder zurück. Und so hat sich das ergeben, sozusagen, das Radfahren ist nicht nur Sport, sondern es hat einfach zum Alltag gehört und gehört auch heute noch dazu.
Ja, das ist spannend. Also ich bin natürlich auch mit dem Rad aufgewachsen als Kind, solche Sachen, aber ich bin da irgendwie so nie so reingekommen, ne? Und deswegen hört sich das ja bei dir so auch so an, also das Mountainbike ist das gewesen, was so die Leidenschaft so ein bisschen entfacht hat. Ne? Das eine ist so, Fahrrad gehört zum Leben dazu als Transportmittel, aber das Mountainbike ist das gewesen, was dich ja auch so ein bisschen vielleicht so angetrieben hat zu reisen fürs Radfahren.
Auf jeden Fall. Und ich meine, gut, du kennst die Region um Garmisch-Partenkirchen. Das war zumindest anfangs so unsere Hauptregion, wo wir hingefahren sind. Und dann war es auch immer wieder spannend, so mitzuerleben, wie sich die Technik weiterentwickelt hat. Am Anfang gab es natürlich vollkommen das ungefederte Mountainbike, das zum Teil nicht mal eine gute Übersetzung hatte. Da war natürlich so eine Strecke bergauf, egal ob das Richtung Zugspitze war oder Richtung Estergebirge, war natürlich schon noch tierisch anstrengend. Und dann mit der Zeit wurden die Schaltungen besser, dann wurde die Federung besser, und dann wurde die Geometrie angepasst. Und das hat natürlich die Leidenschaft noch mehr verstärkt, indem man einfach, das Radfahren wurde noch angenehmer und man konnte mehr Höhenmeter, mehr Kilometer fahren und mehr tolle Regionen erobern. Man konnte, was weiß ich, dann plötzlich an einem Tag, wenn es jetzt nicht zu bergig sein soll, um die ganze Zugspitze herumfahren, wenn man wirklich konditionell ganz gut drauf war. Und ist einfach dann, bei mir musste das nicht immer nur Sport sein, sondern vor allem für mich, so blöd es klingt und so altbacken, für mich ist der Weg das Ziel. Und gerade im Gebirge mit dem Mountainbike, ich bleibe dann immer mal wieder stehen und muss einfach schauen oder natürlich auch die Kamera oder das Smartphone oder was auch immer zücken und das einfach mal festhalten für mich. Und deswegen habe ich auch heute ein Riesenarchiv dann mit Mountainbike-Bildern oder halt mit Gebirgsbildern, weil mich das einfach so fasziniert hat. Einfach, ob das jetzt einmal Grasberge sind oder dann auch schon das Hochgebirge mit steilen Felsen und Felszacken. Auf der einen Seite mehr ein bisschen massiver und dann kommen wieder die ganz schroffen, bizarren Felsen im Karwendelgebirge. Und wie sich das einfach auch landschaftlich immer so wieder ein bisschen ändert und anpasst. Und es war einfach auch, Mountainbiken war immer und ist auch immer noch so eine Entdeckungsfahrt. Einfach, man fährt unten in Garmisch im grünen Tal los und dann fährt man durch den Bergwald hoch und wird es immer steiler. Und dann plötzlich kommt man irgendwo in ein Almgebiet, dann werden die Berghänge schroffer. Und dann sieht man auch plötzlich dann mehr oder weniger die Felswände vor sich und rechts geht es dann runter in eine Klamm. Muss man schon wieder ein bisschen aufpassen beim Fahren, weil man vielleicht zu viel schaut nach links und nach rechts. Und das ist für mich immer wieder ein Erlebnis. Und da kann ich auch verschiedene interessante Touren auch zum dritten oder zum vierten Mal fahren. Und weil du hast es selbst schon angesprochen, gerade rund um Garmisch-Partenkirchen gibt es da einfach viele geile Touren, die man immer wieder fahren kann. Mal links rum, mal rechts rum, gegen den Uhrzeigersinn und dann macht mal wieder eine Hütte zu oder irgendwas fällt weg und dann wird der Weg verläuft wieder anders. Und das ist für mich einfach, boah, das ist Erlebnis und Genuss zugleich.
Ja, du hast gerade ein Riesenarchiv angesprochen, was du hast an verschiedenen Bildern und natürlich verschiedene Strecken. Und darum geht es heute ja auch. Ich habe nämlich hier gerade dieses legendäre Radtouren in Österreich Buch, was du halt eben auch als Co-Autor geschrieben hast. Und da hast du ja auch verschiedene Routen geschrieben und erlebt. Und übrigens, du bist jetzt der zweite Autor aus diesem Buch, der hier zu Gast ist. Denn ich habe beim Durchblättern gesehen, dass Franziska Consolati, die war auch schon Gast hier im Podcast, für ein anderes Thema damals, zum Thema Schweden. Ich wusste gar nicht, dass sie so viel Fahrrad fährt, aber sie hat auch ganz, ganz viel mitgeschrieben. Im Lonely Planet Verlag ist das erschienen. Und ich habe das bekommen, gar nicht mal als Vorbereitung auf den Podcast heute, sondern weil ich halt die Gravel Austria Route die letzten 3 Jahre viel gefahren bin, immer etappenweise von Bregenz, also beziehungsweise von Grenze Schweiz bis nach Tschechien, und jetzt wie dieses Jahr bin ich sogar zurückgefahren, also schon einiges gesehen, und es ist total cool, dieses wunderbare Land halt hier so repräsentiert zu sehen. Und genau, ich habe mir deine ganzen Strecken angeschaut und die sind halt eben auch wunderschön, und vielleicht wollen wir heute mal ein bisschen darüber sprechen, über die Routen, die du darin präsentierst, aber halt eben auch nicht nur uns auf nur Österreich konzentrieren. Wir haben jetzt mehrmals das Wort Garmisch und Garmisch-Partenkirchen ist ja jetzt gefallen, wo du halt eben auch viel erlebt hast. Und eine dieser Routen, die an Garmisch grenzt oder halt durch Garmisch halt auch führt oder Ehrwald, ist halt die Via Claudia Augusta. Wollen wir damit vielleicht mal anfangen? Ist das für dich in Ordnung?
Ja, klar. Via Claudia Augusta, das ist quasi, heißt es immer so schön, mit die sanfteste Alpenüberquerung, die es so gibt. Das haben die Römer schon gemacht und mittlerweile kannst du es auch, viele machen es ja auch mit dem normalen Tourenrad. Und wenn sie dann von mir aus die Pässe am Fernpass oder dann auch am Reschenpass nicht hochkommen, da gibt es ja sogar mittlerweile einen Bus-Shuttle, der dann die mit schwerem Gepäck und mit vielleicht mit der schlechten Schaltung und mit der geringen Kondition dann zumindest die meisten Höhenmeter hochtransportieren. Aber in dem Buch habe ich mir einfach einen Abschnitt rausgesucht, der mir besonders gut gefällt. Also sprich von der deutschen Grenze bis zur italienischen Grenze, quasi durch Tirol hindurch. Und weil die ist einfach auf relativ wenigen Kilometern, ist die total spannend, diese Strecke. Die führt eben auch ganz knapp an Garmisch vorbei, eben auf der Rückseite von der Zugspitze, durch die sogenannte Zugspitzarena. Das ist zwar ein Marketingausdruck, aber wer die Landschaft anschaut, der sieht auch so richtig diese Orte wie Erwald und Lermoos und Bichl, Biberwier und Bichlbach, die sitzen ja auch, die sehen auch richtig aus, wie wenn sie in einer riesigen Arena liegen würden. Und diese Strecke ist faszinierend und die hat mich auch schon früher schon bei einzelnen Tagestouren angefixt, vor allem dann auch auf den Fernpass hoch. Da bin ich auch mal eine Strecke gefahren mit dem Mountainbike, dann nicht auf der anderen Seite wieder runter Richtung Nassereit, sondern einfach auch mal hoch zur Nassereiteralm am Fuße des Wannig, wie der Berg da in der Nähe heißt. Und deswegen haben wir gedacht, das muss ich jetzt auch mal diese Strecke in Etappen fahren. Und die beginnt ja auch gleich in Füssen an der deutsch-österreichischen Grenze auch schon mit einer tollen Region, fangen die Lechtaler Alpen an, dann fährt man ein Stück am Lech entlang und dann weiter geht's hoch. Und da sieht man über sich die große neue Hängebrücke, die über das ganze Tal gespannt wurde. Das ist zwar wieder irgendwie Erlebnistourismus, aber trotzdem irgendwie auch modern und faszinierend, wie das da damals quasi diese alte Römerstrecke heute noch ein bisschen anderweitig aufgewertet wurde. Und dann fährst du dann hoch und kommst du dann wieder ein bisschen runter Richtung Zugspitzarena und hinter der Zugspitzarena und dann vor allem dann, wenn du dann über den Hügel kommst, fährst du noch da an den Bergseen vorbei, wie der Heiterwanger See und dann plötzlich siehst du dann eigentlich Deutschlands tollsten Berg, aber von der österreichischen Seite und das ist auch wirklich faszinierend, wenn du da auf das Zugspitzmassiv zufährst und dann durch dieses ganze Lermoser Moos oder Erwalder Moos hindurchfährst und dann auf der anderen Seite kommst du wieder in diesen Märchenwald und fährst du dann durch den Wald den Fernpass hoch. Der ja, muss ich zugeben, für manche mit dem normalen Tourenrad, vielleicht mit einer nicht so tollen Schaltung, zwingt oft einige
aus dem Sattel. Ist schon ziemlich steil und ruppig, ne? Ja.
Und ja, wird dann auch steil und manchmal der Untergrund so ein bisschen holprig. Aber ist dann bald überwunden und dann geht's hinten runter. Entschuldigung. Und dann kommst du dann zum Fernsteinsee. Ist auch faszinierend. Schon ein Schloss, wo früher Ludwig II. Gern übernachtet hat. Er hat sich da extra ein Zimmer reservieren lassen, habe ich mir sagen lassen, weil er immer wieder dahin kam und hat in diesen türkisblauen, karibikähnlichen kleinen See bewundert, der da mittendrin im Gebirge liegt, wo heute gerne Tauchseminare und Tauchkurse abgehalten werden. Und dann geht's raus entlang durch das Gurglertal Richtung Imst und dann kommst du runter ins Inntal. Dann wird's wieder plötzlich breit und es ändert sich ständig die Landschaft und auch so ein bisschen, auch du merkst auch, wie sich die Kultur ein bisschen ändert. Selbst an der Sprache merkst du es, wenn du in Füssen oder in Reute unterwegs bist, hast du ein bisschen das Allgäuerische noch, Vorarlbergerische, gemischt dann mit dem Tirolerischen. Und dann im Inntal, da wird wieder ein ganz anderer Zungenschlag gesprochen, wie wenn du dann hochfährst, den oberen Inn Richtung Reschenpass, da wird es dann schon wieder leicht vom Zungenschlag, geht es schon wieder Richtung Südtirolerisch.
Und das finde ich tatsächlich. Also ich finde, dass das eine Region ist, beziehungsweise eine Strecke, die nicht nur von den Menschen, sondern halt einfach auch landschaftlich. Also man sagt ja immer, es ist ja Berge. Aber Berge können sich halt tatsächlich auf wenigen Kilometern wahnsinnig verändern.
Auf jeden Fall. Und du fährst da quasi quer durch, mehr oder weniger durch die ganzen Alpen letztendlich. Naja gut, du kommst quasi am Reschenpass noch auf dem Alpenhauptkamm an, aber hast zwischendrin so wirklich ganz unterschiedliche Bergformen, auch Gesteinsformationen und auch kulturell unterwegs immer wieder verschiedene Schlösser oben. Und wenn du dann dich so ein bisschen in die Geschichte reinliest, das siehst du auch dann oder auch liest du dann, was das eigentlich früher für, ja, wie soll ich sagen, was das für ein Aufwand war, da oben überhaupt mal Schlösser zu bauen, und die haben dann unten die Verkehrswege kontrolliert, ist schon irre, was da stattgefunden hat. Und du fährst jetzt mit deinem normalen Rad da dran vorbei und kannst es auch, ich versuche da immer so ein bisschen das mir Revue passieren zu lassen, denk mir vielleicht die Häuser drumherum weg und denk dann an so einen alten Ochsen oder Pferdekarren, der dann vorbeizieht und muss dann überall seine Zölle bezahlen, je nachdem, wie weit er fahren will. Und das ist gerade auf dieser Strecke, auf dieser Via Claudia, einfach so faszinierend, so abwechselnd. Auch wenn man vielleicht auch ein bisschen früher anfängt, auf dieser Via Claudia, sozusagen am Lech entlang, das ist ja fast identisch auch mit dem Lechradweg und in dem Alpenvorland, da ist es ja wieder ganz lieblich, und da kannst du so mehr oder weniger mit dem normalen Tourrad einfach so sandfurtig hinrollen und die Alpen so immer wieder ein bisschen näher kommen lassen. Und das ist richtig faszinierend. Und ja, gut, natürlich muss man dazu sagen, im Gebirge ist man auch immer wieder ein bisschen vom Wetter abhängig. Und wenn der Regen waagrecht von vorne kommt, dann kann natürlich auch so eine Tour zur Tortur werden. Aber muss ich ehrlich sagen, ich habe in den meisten Fällen auf meinen Touren immer Glück gehabt. Nur als ich auf der Tour bei der Via Claudia, als ich dann oben in Nauders am Reschenpass quasi angekommen bin, da bin ich dann nur noch in den Wolken gefahren, und es war dann schon ein bisschen feucht und kalt.
Werbung. Leute, ich muss euch kurz vorwarnen, es besteht akute Fernwehgefahr. Ihr wisst, wie schnell die Zeit vergeht. Und bei Off the Path fliegen gerade die Plätze für unsere Gruppenreisen noch viel schneller weg. Ganz ehrlich, 2026 und 2027 werden absolut verrückt. Wir haben 9 Termine für die kommende Saison, und extrem viel davon ist schon restlos ausgebucht. Sogar für 2027 haben wir jetzt schon 6 bestätigte Reise. Der Hype ist also absolut real, und wie gesagt, vieles ist schon weg. Aber, und das ist eure Chance, wir haben noch ein paar wenige Plätze für 4 absolute Highlights frei. Wer ist also so spontan und bucht sich jetzt einen Platz? Im Juni geht's auf die Bikes. Unsere Gravel Austria Tour wartet. Kein Rennen, sondern mit Freunden entspannt durch die Berge fahren. Im August der absolute Lebenstraum, Kajaken mit Orcas. Eine unglaubliche Kulisse, Orcas, Wale und Bären in der Natur. Im Oktober starten wir die Motoren für den Namibia Roadtrip. Ich liebe diese Reise, super abwechslungs- und tierreich. Und im November tanken wir Sonne und Buda wieder in Costa Rica. Österreich und Kanada verlassen das Programm nach 2026. Dies ist also eure absolut letzte Chance. Das sind alles Erlebnisse, von denen ihr noch euren Enkeln erzählen werdet. Also checkt die Termine gerne auf der Webseite. Ach so, ein neues Programm gibt es aber. Im September geht es auf den Wilderness Trail durch Botswana. 5 Tage wandern wir dort durch die Wildnis, und ihr bekommt von uns alles, was ihr braucht. Die Frage ist also, wohin kommt ihr mit? Werbung Ende.
Und da wird das Radfahren, da überlegst du dir dann, ja, vielleicht mache ich dann doch lieber mal eine Ruhepause, als dass ich da einfach weiter kurble.
Ja, Radfahren, also ich meine, ich muss sagen, dass ich auch immer sehr, sehr viel Glück gehabt habe, aber vor allem auf diesen langen Touren, wo ich dann so 14 Tage unterwegs bin durch Österreich im Sommer, da gibt es immer natürlich immer mal wieder vor allem in der Höhe so Momente, die halt sehr kalt und sehr feucht sind, und das zieht und zerrt auch sehr an einem. Aber grundsätzlich, wenn man so ein schönes Wetterfenster hat, dann ist das Radfahren durch dieses Land meiner Meinung nach ein absoluter Traum, weil ich finde, diese Infrastruktur und vor allem diese Infrastruktur, wenn du einmal quer durch Österreich fährst, die ist ja der Wahnsinn. Also früher hast du halt deine Zölle bezahlt, heute zahlst du deine Spätzle-Zölle und überall gutes Essen. Man kann immer geil einkehren, und egal, das ist auch eigentlich die nächste Frage, ist, für wen ist denn diese Route? Wem empfiehlst du diese Route? Für welche Fahrradtypen lohnt sich das?
Naja, sagen wir mal so, die klassische Via Claudia von mehr oder weniger von Augsburg bis nach Venedig oder bis an die Adria, die kann ich einfach dem leidenschaftlichen Etappen- oder Tourenradler empfehlen. Und zwischendrin, wer quasi wirklich wie ich von Füssen zum Reschenpass oder vielleicht auch ein bisschen hinten runterfährt, das kann auch ein engagierter Mountainbiker machen, der jetzt noch nicht, sagen wir mal, schon ein bisschen die Grundlagen der Fahrtechnik drauf hat. Und wenn dann mit dem E-Mountainbike unterwegs ist, dann sind natürlich auch die Steigungen relativ gut zu schaffen. Wobei man auch diese Steigungen, sage ich jetzt mal, problemlos ohne Motor fahren kann. Wenn man ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen Kraft in den Oberschenkel und in den Waden hat, dann geht es ganz gut. Aber ansonsten, wie gesagt, es ist eine Alpenüberquerung in der Kurzform eigentlich auch für, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, für Normalos, für den engagierten Reiseradler, der einfach auch mal so ein bisschen schöne, unterschiedliche Alpenlandschaft kennenlernen will und der jetzt auch nicht, was weiß ich, 2-3 Wochen unterwegs sein will. Wenn ich natürlich die komplette Tour quasi von der Donau an die Adria fahre, da bin ich natürlich schon deutlich länger unterwegs. Das ist sozusagen dann, sagen wir mal, für Mountainbiker, die jetzt vielleicht auch eine Transalp fahren möchten, ist dieser Kurzabschnitt sozusagen mehr oder weniger ja, so ein Appetizer, um mal zu probieren, ist es was für mich, so eine Alpenüberquerung mit Mountainbike, oder ist es mir zu anstrengend oder irgendwie vom Wetter her zu sehr abhängig, oder vielleicht finde ich dann auch wirklich dann den Geschmack, auch mal wirklich eine Woche von mir aus von Garmisch-Partenkirchen bis zum Gardasee zu fahren. Oder auch, jetzt, wie gesagt, die komplette Via Claudia.
Ja, jetzt hier steht also 650 bis 750 Kilometer. Das sind ungefähr 6.500 Höhenmeter. Was würdest du empfehlen, wie lange man sich Zeit dafür nehmen soll?
Ja, das kommt drauf an, wie welche.
Ja, natürlich, wie jemand fährt. Ne? Es gibt Leute, die.
Ja, das ist auch. Und erstens mal, wie viel du fahren möchtest, wie viele Fotostops du zum Beispiel unterwegs machst. Und da gibt es natürlich sehr relativ viele auf so einer Tour. Ob das im Gebirge ist oder auch wenn man dann, wenn es ein bisschen flacher wird oder mehr so italienisch angehaucht. Überall gibt es tolle Fotostops. Und wen das interessiert, oder natürlich auch für Leute, die jetzt gern auch die Kultur mitnehmen am Wegesrand, die unterwegs gern mal ein Schloss, eine Burg oder auch ein Heimatmuseum oder irgendwas anderes sich anschauen wollen. Oder von mir aus auch mal was ganz anderes machen und dann in Imst abbiegen in die Area 47 und dann mal so ein Erlebnis, Spaß und Outdoor-Aktivtag einlegen wollen mit Slacklining oder mit Bungee-Jumping oder mit Canyoning oder was es da auch immer gibt, mit Rafting. Also wie gesagt, normalerweise diese Touren, wenn ich sie ganz fahren will, würde ich mir also mindestens 2 Wochen Zeit nehmen. Weil ansonsten wird es einfach dann zu einem sportlichen, zum Höchstleistungsereignis. Und gut, das ist jetzt nicht mein Ding, aber es gibt natürlich auch Leute, die fahren da möglichst bis zu 100 Kilometer am Tag. Und das ist natürlich schon, ja, ist nicht meine Art zu reisen, muss ich ehrlich sagen. Sondern weil, wie gesagt, der Weg ist das Ziel und man muss auch die vielen Eindrücke am Wegesrand so halbwegs langsam aufnehmen. So, weil sonst bist du eigentlich nur mit Radfahren beschäftigt und das ist es auch nicht.
Ja, es ist, also vor allem, also ich gehöre so zu einem Mix aus den beiden. Manchmal ist Strecke gehört für mich manchmal auch dazu, finde ich manchmal auch ganz geil, so ein bisschen mich zu pushen und an mein Limit zu gehen und zu schauen, was geht eigentlich und vor allem in den Bergen mit Höhenmetern. Aber und andererseits habe ich gerne dazwischen immer so Tage, die, wo ich es einfach nur rollen lasse und mich und das genießen kann und auch mal links und rechts schaue und anhalte. Und naja, du hast ja gerade schon gesagt, ne, es gibt ja so viele, ne, der Lech, wenn man halt ins Lechtal zum Beispiel abbiegt, das ist, finde ich, ja zum Beispiel ein wunderschönes Tal, was so schön an diesem wilden Lech ist und da einfach mal anzuhalten und mal in den Fluss zu springen und zu baden oder an einem See. Das es gibt ja wirklich viele tolle Möglichkeiten.
Ja, da hast du gerade was angesprochen, gerade den Lech-Radweg, der wurde ja erst vor ein paar Jahren entwickelt und kann ich auch nur empfehlen. Da würde ich aber dazu sagen, es gibt leider ein Zwischenstück, das ist noch nicht Radweg-tauglich, aber trotzdem würde ich empfehlen, dann quasi mehr oder weniger ganz hoch bis zu den Quellen zu fahren, bis zum Vormariensee. Also oberhalb von Lech im Lech-Quellengebirge, weil das ist da so faszinierend, wo der Lech quasi ein Bach ist und dann langsam immer breiter wird, wobei ja in Lech, im Ort Lech selbst, ist er ja schon richtig in Flussgröße. Und da oben hast du natürlich schon eine Hochgebirgslandschaft, die ist formidabel und die muss man einfach mal gesehen haben, auch wie diesen Vormariensee. Und dann rollt man runter, dann muss man leider hinter Lech Richtung Waadt, muss man auf die Straße, weil durch die Schlucht gibt es leider noch keinen Radweg, könnte man zu Fuß gehen, aber außenrum ja, muss man ein Stück auf die Straße, aber dann weiter unten, so ab Steg zum Beispiel, da kann man wieder auf diesen wunderbaren Lechradweg, sage ich mal, das ist kein klassischer Radweg wie an der Isar oder an der Donau entlang, nicht asphaltiert, sondern eigentlich ist es ein Radweg für einen Gravelbiker oder für einen Mountainbiker. Und dann ist es, das Lechtal ist eins der am wenigsten, sagen wir mal, korrigierten und begradigten Flusstäler in den ganzen Alpen. Ähnlich wie vielleicht der Tagliamento auf der Südseite ist es einfach noch ein Fluss, der viele vielleicht so ein bisschen, wenn sie rumgereist sind, so wie du, vielleicht an Kanada oder an andere Regionen erinnert. Und ja, das relativ nah.
Gehört ja die Strecke, die vom Bregenzer Wald hoch Au, Waadt und dann runter das Lechtal. Das sind für mich so die schönste Strecke oder gehört zu einer der schönsten Strecken in ganz Österreich.
Das auf jeden Fall.
So wunderschön.
Wobei, wie gesagt, du hast jetzt Österreich gesagt, also in Österreich gerade für Mountainbiker oder für Gravelbiker gibt es natürlich auch noch viele andere Regionen, die wirklich wunderschön sind und super auch mit dem Gravel oder Mountainbike zu befahren sind. Ich habe mit dem Flo vor unserem Gespräch auch über St. Anton gesprochen. Was die meisten nur als Skidorado kennen, ist auch super zum Skifahren. Aber es ist auch eine klasse Mountainbike-Region, wo du zum Beispiel, was die Einheimischen vorgemacht haben, ganz toll Bike and Hike machen kannst. Das heißt, diese langen Hatscher, wie die Tiroler oder die Bayern sagen, die belege ich mit dem Mountainbike zurück oder mittlerweile natürlich mit dem E-Mountainbike durch schöne Gebirgslandschaft und dann nochmal das letzte Stück zu einer Hütte oder auf dem Berggipfel. Da gehe ich dann zu Fuß, habe meine Trekkingstöcke dabei, meinen Rucksack und geht dann entweder eine leichte Strecke, wird zum Schottensee im Verwallgebirge oder dann auch, es gibt dann wirklich sehr anspruchsvolle Strecken, zum Beispiel über die, das geht hoch, nennt sich Darmstütte Hütte im Verwallgebirge und dann nochmal hoch auf einen dieser markanten Felsgipfel. Und das ist einfach auch nochmal, und das ist auch eine Form, dieses Bike and Hike, was auch von den Einheimischen propagiert wurde. Und was jetzt aber auch von Besuchern, Touristen und so weiter sehr gut angenommen wird. Und die haben ja wirklich auch mittlerweile 15 bis 20 verschiedene diese Bike-and-Hike-Strecken ausgearbeitet. Und du kannst sie problemlos, kannst dir eine Karte ausdrucken für die Analogen. Oder du lädst dir halt einfach den Track runter und kannst dich dann aufs Rad setzen, aufs Bike und dann in die verschiedenen Täler oder Hochtäler reinfahren und dann nochmal zum Schluss einfach nochmal, je nachdem, eine Stunde, zwei Stunden richtig hochsteigen in die Felsregionen.
Also tatsächlich habe ich schon echt oft, vor allem in Garmisch, aber halt auch in Österreich und auch auf meinen Radtouren immer wieder abgeschlossene Fahrräder am Wegesrand gesehen, vor allem in den Gebirgen. Und das hat tatsächlich was mit Hike and Bike zu tun, wo die Leute halt bis zu einem gewissen Punkt halt Fahrrad fahren, wo es halt eben nicht mehr weitergeht und dann halt eben zu Fuß weiterlaufen. Und ich glaube, diese Region, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist ja auch so, das Verwalltal, Verwallsee führt auch dadurch, ne? Was so prädestiniert ist für diese Art.
Ja, auf jeden Fall. Weil gerade die Verantwortlichen haben da wirklich dann auch an gewissen Stellen haben die tatsächlich so Holzgestelle, mehr oder weniger Fahrradständer oder Bikeständer aufgebaut und haben dann gesagt, okay, bis hier fahrt ihr am besten mit dem Mountainbike und ab da sattelt ihr um, nehmt die Stöcke und geht zu Fuß weiter. Eben zum Beispiel vorbei am schönen Verwallsee zur Konstanzer Hütte und noch in die Seitentäler, ins Fasultal, was ich nur empfehlen kann, weil da trifft man eigentlich fast gar niemanden mehr. Mit Glück vielleicht ein paar Fernwanderer, die wirklich über das Verwall quasi von Ischgl rüber, vom Paznauntal rüberwandern. Oder vielleicht mal einen einsamen Hirten. Es gibt wirklich da oben noch Hirten, die die Galloway-Rinder oder auch die Haflinger beaufsichtigen und die auch da oben quasi einen ganzen Sommer lang übernachten. Man sollte sich da ehrlich gesagt auch ein bisschen Zeit nehmen, weil die haben natürlich immer Redebedarf. Und wenn die jemanden sehen, dann möchten die unbedingt wissen, wo kommt man her, wo geht man hin. Und die wollen einfach, da geht ganz schnell eine halbe Stunde rum, weil man mit denen einfach, die wollen einfach ratschen.
Ja, das kann ich verstehen.
Und das habe ich da im Verwall erlebt und das war wirklich total witzig. Und auch gerade dann zu dem Schottensee, dann geht man nochmal knapp 2 Stunden und da ist dann oben quasi auf fast 2500 Meter Höhe ist dann wirklich ein stahlblauer See mitten in den Felsen drin. Und das Einzige, was man da oben hört, sind ein paar Dohlen und vielleicht den Windpfeifen. Und das ist wirklich einzigartig da oben. Und das ist Hike und Bike in Reinstform und ein Erlebnis, ohne dass man sich da jetzt wirklich abkämpfen muss oder total abkämpfen muss oder man irgendwie absolut schwindelfrei sein müsste und dann vielleicht tagelang durchs Gebirge wandern müsste. Das ist von dem her, da haben mich ehrlich gesagt auch die Einheimischen draufgebracht, weil die machen es mittlerweile genauso. Wenn die so irgendwo hingehen, dann fahren sie ein Stück mit dem Mountainbike oder mit dem E-Mountainbike und lassen dann, wie du selbst schon festgestellt hast, an einer gewissen Stelle das Fahrrad stehen, schließen es ab und gehen zu Fuß weiter. Und das finde ich einfach auch eine ganz tolle Variante, um das Gebirge zu erleben und zu entdecken.
Ja, absolut. Der nächste Punkt ist dann die dann Hike and Fly machen. Die dann,
ja.
Das ist dann das genau. Nächste und ich glaube auch letzte Level.
Genau, das habe ich auch schon gesehen, aber das ist jetzt nicht meins, weil gut, man kann nicht alles machen und ich bin jetzt auch nicht so 150%ig schwindelfrei, dass ich mich da irgendwo in die Lüfte erheben könnte.
Ja, du hast jetzt die Darmstädter Hütte angesprochen, du hast auch die Konstanzer Hütte angesprochen. Macht es denn auch Sinn, dann auch kann man auf diesen übernachten? Also du hast jetzt, es gibt ja verschiedene, man verbindet die nicht miteinander, sondern man macht wirklich Tagesausflüge, Fahrrad hoch, wandern. Bleibt man dann da oben oder ist das eine Tagestour?
Es ist unterschiedlich. Die normalen Biken-Hike-Touren, zum Beispiel jetzt rund um St. Anton im Verwallgebirge, sind eigentlich Tagestouren. Aber wenn du es bequem haben willst und das Gebirge mal abends in der Stille erleben möchtest, mal draußen sitzen, dann kannst du das auch kombinieren, dass du einfach hochfährst, zum Beispiel zur Konstanzer Hütte, die ist verhältnismäßig einfach zu erreichen. Da kannst du vielleicht am Nachmittag noch losfahren. Und dann übernachtest du da oben und genießt die Berge auch ohne den großen Touristenstrom oder dass halt viele Leute drumherum sind und gehst am nächsten Morgen gemütlich deine Tour an. Darmstädter Hütte ist natürlich schon wieder du kannst da oben auch natürlich übernachten. Das sind alles Alpenvereinshütten, wenn du es magst, haben allerdings meistens nur Mehrbettzimmer oder Matratzenlager. sage nur, einer schnarcht immer, meins ist es nicht. Ich habe mal ein Buch gemacht über Hüttentouren und da habe ich dann die verschiedensten Erlebnisse gehabt. Ich weiß nur, die Hütten waren alle toll, das Essen war meistens super, aber ich habe eigentlich, glaube ich, auf keiner Hütte geschlafen. Weil entweder war sie zu hoch oder einer schnarcht halt immer. Aber auf jeden Fall kannst du das toll kombinieren. Darmstädter Hütte, die liegt ja wie ein Adlernest oben, wirklich mitten in den Felsen. Und von da kannst du natürlich, wenn du schwindelfrei und gut zu Fuß bist, kannst du natürlich nochmal in den Felsen so einige Gipfel drumherum machen. Oder andere gehen von da aus zum Klettern. Da gibt's auch so einige Kletterfelsen ringsherum. Oder du kannst zu Fuß auch quasi von der Darmstädter Hütte hinten runter zur Konstanzer Hütte gehen. Aber nicht mit dem Bike, weil fahrbar ist es leider nicht.
Ja. Aber und dann würde man sich in St. Anton einmieten und von da aus so Tagestouren machen? Oder
oder in einem der Orte, die so ein bisschen neben St. Anton liegen, in Pettneu oder in St. Jakob. Ja. Es muss nicht mittendrin in St. Anton sein.
Du hast Genuss gerade angesprochen auf den Hütten und das bringt mich dazu, tatsächlich eine Überleitung zur nächsten Region zu machen, nämlich zum Drauradweg, denn da warst du auch und darüber hast du geschrieben und der Drauradweg, der gilt ja als Genussstrecke. Was verbindest du damit?
Jetzt muss ich ganz kurz korrigieren. Ich kenne zwar den Drauradweg, aber ich habe ihn im Lonely Planet Buch nicht beschrieben. Ich habe den Murradweg beschrieben und den Mühlviertelradweg und auch den Jubiläumsradweg durchs Burgenland. Den Drauradweg, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist natürlich für den normalen Tourenradler ein Fünf-Sterne-Radweg, weil er ist topfeben oder relativ topfeben und es gibt super Raststationen, wo ich entweder selbst was bekomme, in angenehmen Gasthäusern oder und so weiter oder auch viele Bänke und für einen kleinen Stopp zwischendurch. Aber es ist eigentlich, ich sage jetzt mal, das ist so ein bisschen so eine Rennstrecke. Super schön zu fahren, landschaftlich ganz toll und du hast richtig gesagt, man kann es genießen, weil es einfach auch diese Radler-Gastronomie da gibt, die sie ja auch speziell so ein bisschen mit leichterer Kost an die Radfahrer wenden. Ich habe sie nur zum Teil genossen, weil ich nämlich bin zwar da auch gefahren, auch auf verschiedenen Abschnitten, auch in Slowenien, aber ich bin dann von Lienz, wo der Trauradweg auch durchführt, in Osttirol eher von da aus in die Seitentäler gefahren oder dann gleich steil hoch ins Gebirge. Und da findest du natürlich auch immer wieder, sage ich, Genuss, ob das jetzt eine einfache Frittatensuppe ist oder Kaspressknödelsuppe in Österreich oder bei manchen auch wirklich erlesene Wildgerichte mit Kräutersoße oder und noch Wein von einem Biogut im benachbarten Slowenien. Und da kann ich natürlich, sag ich jetzt mal, vom Trauradweg mache ich da ganz gerne einen Schlenker lieber hoch in Osttirol, weil das ist so ein Gebiet, was einfach noch nicht so abgegrast ist. Wenn man es gerade vergleicht mit Südtirol, ist zwar Südtirol keine Frage eine der wunderschönsten Bergregionen der Alpen, aber mittlerweile hat da einfach auch an verschiedenen Stellen, ob das die Dreizinn oder das Grötnertal ist, der Obertourism ganz schön zugeschlagen. Und man muss dann schon das richtige Zeitfenster finden, um da in Ruhe entweder zu Fuß oder vor allem auch mit dem Mountainbike unterwegs sein zu können. Und das ist, finde ich, in Osttirol zum Glück noch nicht so tragisch. Und da kannst du wirklich von Lienz aus, was ja mehr oder weniger die Metropole von Osttirol ist und auch so ein bisschen schon italienisches Flair verbreitet und schön klein und übersichtlich ist, da kannst du quasi von der Kleinstadt direkt Mountainbike-Touren machen und in alle Himmelsrichtungen, zum Beispiel in die Lienzer Dolomiten. Da habe ich auch die Dolomiten, die aber lange nicht so überlaufen sind wie die benachbarten Südtiroler Dolomiten, sondern ich fahre halt hoch, zum Beispiel zur Dolomitenhütte oder zur Karlsbader Hütte. Und das ist wirklich eine Schau mit dem Mountainbike, wenn du da hochfährst. Ich weiß nicht, wer es kennt, aber die Dolomitenhütte, am Anfang sagt man, das ist doch langweilig hier. Wir fahren hier durch einen Bergwald auf einer asphaltierten Straße und plötzlich stehe ich vor dieser Dolomitenhütte, die direkt auf einem Felsen drapiert ist. Und nebendran geht es 150 Meter runter. Und das ist einfach irre, wie das da ausschaut. Und wenn ich dann von der Dolomitenhütte weiterfahre Richtung Karlsbader Hütte, da wird die Szenerie immer spektakulärer und bizarrer. Und im Hintergrund stehen dann die Felszacken, die Felsgipfel, die über 2500 Meter raufgehen. Und mittendrin, wie so ein kleines Schloss, steht dann die Karlsbader Hütte, die allerdings mittlerweile nicht mehr zu Karlsbad gehört, sondern zur Sektion Regensburg im Deutschen Alpenverein. Und so wie zur Karlsbader Hütte kannst du quasi in alle Himmelsrichtungen von quasi vom Cappuccino am Marktplatz hinauffahren, 1500 Höhenmeter und bist dann oben in einer vollkommen anderen Welt. Oder zum Beispiel zum Anna-Schutzhaus. Dieses Haus wurde eigentlich mal vom Franz von Defregger gebaut oder bauen lassen. Das ist ein berühmter Maler. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der vor allem in Tirol und aber auch in München berühmt war. Deswegen wurde er sogar zum Ritter geschlagen und hat den Adelstitel bekommen. Und der hat da oben, weil er ab und zu auch Probleme hatte mit den Atemwegen, hat er sich da eine Hütte bauen lassen, beziehungsweise sein Annerl, die Anna, die hat da oben eine Hütte bauen lassen, was mittlerweile quasi ähnlich wie eine Alpenvereinshütte zum Übernachten ist. Also eine ganz knorrige alte Berghütte, die, glaube ich, mittlerweile sogar unter Denkmalschutz steht. Und da gibt's noch draußen vor der Hütte gibt's noch den Malersitz, wo angeblich früher der Franz Defregger, der übrigens aus der Region kommt oder kam, der saß da oben und hat dieses, ähnlich wie in der Zugspitzarena, diese Senke rund um Liens gemalt und natürlich immer wieder beobachtet, weil du hast natürlich da auch so eine Arena mit den hohen Tauern, mit den Lienzer Dolomiten oder auf der Seite, wo das Anna-Schutzhaus steht, da geht's rüber nach Kärnten, weil direkt oberhalb von diesem Anna-Schutzhaus ist quasi die Landesgrenze zwischen Tirol oder Osttirol und Kärnten. Und da kann ich auch noch einen Mini-Biken-Hike machen. Da bin ich nämlich in knapp 100 Höhenmetern, in ungefähr 20, 25 Minuten, bin ich auf dem Ederplan und habe da noch quasi einen Gipfel mitgenommen mit wahnsinniger Aussicht und einen 2000er, der ist nämlich knapp über 2000 hoch. Und das ist eben da ringsrum und dann geht's dann weiter Richtung Norden, fahre ich von Lienz in das Debandstal. Da ist dann die Lienzer Hütte, die Alpenvereinshütte von der Sektion Lienz, auch liegt unheimlich toll vor dem Panorama der Hohen Tauern. Also auch, das ist schon Nationalpark Hohe Tauern. Das heißt, da darf auch nichts geändert werden da drin und es ist halt sehr urige Natur. Und nochmal in eine andere Himmelsrichtung ist die Hochsteinhütte. Das ist die, vielleicht die unspektakulärste, aber sie liegt auch über 2000 Meter hoch und man kann sie gut mit dem Mountainbike, noch besser mit dem E-Mountainbike, erstrampeln. Und es gibt sogar eine Tour, die ist zwar mittlerweile nicht mehr offiziell irgendwo in den Programmen verzeichnet, aber es gibt noch die Tracks, dass ich quasi rund um Lienz eine 4-Tage-Hüttentour machen kann mit dem Mountainbike und die kann ich nur empfehlen. Vor allem für Biker, die so ein bisschen Fahrtechnik haben und auch einigermaßen, ein bisschen Kondition haben, weil man braucht auch mit dem E-Mountainbike, je nachdem wie steil und der Untergrund ist auf der Fahrbahn, braucht man schon auch ein bisschen Kraft, um mit dem E-Mountainbike einen Berg hochzukommen. Aber in Österreich ist ja Gott sei Dank, darf man ja auf den Alpenvereinshütten sein E-Mountainbike aufladen, im Gegensatz zu den Deutschen, also in den Alpenvereinshütten in Deutschland. Und da braucht man sich dann keine Sorgen machen, wenn man vielleicht mal eine längere Strecke im höchsten Level gefahren ist, mit der höchsten Unterstützung.
Das ist auch neu für mich, aber ich fahre halt auch kein E-Bike, aber ich wusste gar nicht, dass das in Deutschland nicht darf. Diese vier Tage...
Auf den Alpenvereinshütten darf man
ja nicht. Okay. Und auch diese 4-Tage-Tour, welche Hütten inkludiert die?
Also das ist, je nachdem, wo man anfängt, das ist eben dieses Anna-Schutzhaus, dann die Lienzer Hütte, die Hochsteinhütte und die Karlsbader Hütte. Dann hat man quasi diese Arena von Lienz einmal umrundet.
Ja, okay, cool. Das hört sich richtig gut an. Und die letzte Region, über die du halt auch in dem Buch geschrieben hast, ist der Tauernradweg, der ja von, wenn ich mich ganz verirre, ich glaube, der startet in Passau und geht nach Krimmel an, was ist denn die Krimmler Wasserfälle?
Genau.
Die Region, genau, Krimmler Wasserfälle, auch wahnsinnig imposant und führt ja auch durch verschiedene Regionen, die ja auch wahnsinnig abwechslungsreich sind und wahnsinnig schön mit Salzburg im Zentrum ja. von allem. Und ich finde, du hast bei dieser Tour, deswegen würde ich gerne mal mit dir darüber sprechen, so diese perfekte Mischung aus wahnsinniger Natur, du hast auch ein paar flache Stellen dazwischen und am Ende endest du halt quasi mitten in diesen Bergen, in den Tauern. Mhm. Genau, wollen wir da mal ein bisschen die Folge mit abschließen?
Tauernradweg, gutes Stichwort, ist eigentlich auch sehr beliebt. Man ist selten allein, aber sondern auch, weil ich gerne auf den Höhepunkt zufahre, den landschaftlichen Höhepunkt, deswegen habe ich gesagt, ich fahre das jetzt andersrum. Ich fange bei der Mündung an, wo der Inn, mehr oder weniger der Inn oder dann auch die Salzach zusammen dann in die Donau fließen. Und dann fährt man von da quasi, zwar nicht im Flachland, aber vom Hügelland langsam in die Bergwelt hinein. Das heißt, man fängt an, mehr oder weniger im Mittelgebirge oder in den Hügeln da rund um Passau im Innviertel, kommt dann langsam Richtung Salzburg und sieht dann wie die Alpen so richtig auf einen zukommen oder man sich langsam dorthin bewegt. Und vor allem, es ist auch ein Kulturradweg, weil allein schon diese Städte am Inn, die sollte man einfach auch mal gesehen haben, weil diese typische Innenarchitektur, die früher durch den Salzhandel quasi viel Geld verdient haben. Und die haben das auch so ein bisschen, gerade zumindest in ihren Marktplätzen, entsprechend angelegt. Ob das jetzt Burghausen ist oder auf der österreichischen Seite die verschiedenen Städte. Das ist auf jeden Fall sehenswert. Und dann gibt's auch einen quasi Nationalpark direkt an der Donau. Hat eigentlich mit Gebirge gar nichts zu tun, sondern das ist eher ein Wassernationalpark, ein Flussnationalpark. Und dann kommt man nach Salzburg. Und Salzburg, so voll sein mag, muss man einfach immer mal wieder gesehen haben. Das ist einfach eine Schau. Und am besten, das habe ich nämlich auch mal gemacht, man macht eine Stadtrundfahrt mit dem Fahrrad. Mhm. Geht nämlich auch. Aber ich pflege dann immer mir wirklich dann einen lokalen Führer zu nehmen, die dann einfach auch die interessanten Gässchen kennen und wo man mit dem Fahrrad gut durchkommt und die vor allem einem dann auch noch ein paar Geschichten erzählen können, die jetzt wirklich nicht in jedem Reiseführer stehen oder in jedem Tourismusprospekt, sondern die auch so ein bisschen humorig und auch so ein bisschen hinter die Kulissen gucken.
Ich finde ja, bei Salzburg finde ich ja total, eigentlich wenn du jetzt von Norden kommst, also so wenn du die Strecke jetzt so fährst, wie du sie jetzt erklärt hast, kommend aus Passau, ist, finde ich, der schönste Blick auf Salzburg eigentlich von der anderen Seite, wenn man von Hallein Richtung Salzburg fährt und die Burg so schön sieht.
Genau, wobei Hallein natürlich dann eher schon wieder die nächste Station ist, auf jeden Fall auch einen Stopp wert und dann ist man mehr oder weniger schon, dann wird's alpin. Dann kommen schon rechts, auf der rechten Seite kommt der Salzburger und der Berchtesgadener Hochthron, also der Untersberg, der leider Gottes durch diesen Höhlenforscher vor ein paar Jahren so negativ bekannt geworden ist, der dann tagelang da geborgen werden musste aus einer tiefen Höhle, weil dieser Untersberg ja vollkommen durchhöhlt ist, durchlöchert ist mit verschiedensten Höhlen und eigentlich auch ein schöner Wander- und Bergsteigerberg ist. Und dann fährst du weiter auf der anderen Seite an den Berchtesgadener Alpen entlang und dann kommt quasi die erste Bergetappe, wo es dann rübergeht, quasi wo die Salzach sich durch diese Bergengen hindurchschlängelt und man dann auf der anderen Seite dann Richtung Schwarzach fährt. Da muss man natürlich, die meisten fahren die Strecke natürlich nicht mit Mountainbike, sondern mit dem normalen Tourenrad. Und dann muss man den ersten kleinen Pass, da muss man dann schon so ein bisschen kurbeln und schwitzen, wenn man nicht gerade das E-Bike dabei hat. Aber dafür sieht man auf der anderen Seite, ist man dann plötzlich, wenn man runterfährt, ist man dann schon wieder mitten in der Hochgebirgswelt. Und dann fährt man langsam rein und fährt dann der Salzach quasi am Nordrand des Nationalparks Hohe Tauern entlang. Und das ist schon phänomenal. Und wer dann ein bisschen Zeit hat, kann ich nur den Tipp geben, der sollte unbedingt mal auch noch in eins dieser langen Hochtäler reinfahren, also von Norden nach Süden, weil da fährt man dann so richtig zwischen den 3000ern rein. Und wenn man weit genug fährt, in dem Fall wäre natürlich ein Mountainbike wieder ganz gut, sieht man dann hinten dann schon die Gletscherwelt, auch dann Richtung Großvenediger oder Großer Geiger und wie sie alle heißen, also die wirklich hohen 3000er, die dann den Nationalpark Hohe Tauern markieren. Und dann fährt man eigentlich ist es eigentlich schon fast eine Genussradstrecke, auch wenn man bergauf fährt und dann fährt dann hinten noch ein bisschen bergauf Richtung Krimmler Wasserfälle. Auch da kann man sich nochmal eine kleine Bergstrecke gönnen, indem man oberhalb der Wasserfälle so richtig nochmal in den Nationalpark reinfährt.
Und das ist natürlich ein wunderschönes Ende, ne, für diese Tour, diese Wasserfälle, die ja, sind das nicht sogar die größten Wasserfälle Österreichs?
Na, das ist sogar, wenn man die Kaskaden zusammenrechnet, sogar die größten Europas, sagt
ja,
man.
Ja, oder so, ja.
Weil der fällt ja über mehrere Stufen runter und ist auch ein ganz beliebtes Ziel der arabischen Gäste, die zum Beispiel alle in Zell am See übernachten. Ja, ja. Also man sollte sich nicht wundern, wenn man sich plötzlich vorkommt wie irgendwo im Oman oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten, weil so viele entsprechende verhüllte Besucher drumherum sind.
Ich mag Zell am See sehr gerne. Ich organisiere nächstes Jahr eine Gruppenreise von Zell am See bis nach Bregenz.
Ah, ja.
Entlang der Gravel Austria Route. Die führt ja nämlich genau da lang, also durch dieses ganze Tal, durch Mittersiel, hoch, dann über die Berge, rüber nach Innsbruck auf dem Inntal und so weiter. Und ich mag Zell am See sehr, sehr gerne. Ich bin da sehr, sehr oft, aber es erinnert mich halt tatsächlich vom Geruch her an die Dubai Mall.
Ja.
Weil einfach dieser Geruch von Moschus überall hängt. Das ist wirklich richtig krass. Das hast du nicht erwähnt und deswegen, ich würde es einfach gerne erwähnen und vielleicht kennst du es auch, mit Sicherheit kennst du es, wie heißt das denn bei Salzburg? Blumentautal.
Ja,
kennst du das?
Genau.
Das ist so cool, auch sehr, sehr beliebt tatsächlich, vor allem bei den Einheimischen auch. Aber das ist so ein geiler Ausflug, einfach mal von, wenn man jetzt von Norden kommt, eben rechts rüber. Und man hat ja auch einen wahnsinnigen Ausblick da auf den Jänner und solche Sachen. Das ist ja da direkt an der Grenze hinterm Königssee quasi oder zwischen Königssee und Hallein.
Das kenne ich.
Auf
jeden Fall ein Ausflug wert. Und da gab es ja auch, soweit ich weiß, im hinteren Blumentautal, da gibt's noch ein Schloss, das hat, glaube ich, mal der Familie Krupp gehört, wo sich dann auch einer der Erben über Jahre lang etwas zurückgezogen hatte, so mitten ins, ich glaube, Hagengebirge heißt es, drumherum. Und es ist wirklich so eine Traumregion in dem Fall überhaupt, weil das ist ja dann schon auch wieder fast in dem Fall der andere Nationalpark, nördlich der Salzach, in dem Fall halt Nationalpark Königssee, Berchtesgaden, aber noch auf der österreichischen Seite. Und ist wirklich auch eine unheimlich schöne Region. Wir hatten es ja auch im Vorfeld nochmal besprochen, weil auch gerade diese Gegend, Berchtesgaden, Bad Reichenhall, Salzburg, ist ja auch eine Region, wo du einfach tagelang verbringen kannst, um in alle möglichen Himmelsrichtungen deine Tagestouren zu machen, ob mit dem normalen Tourenrad oder zum Teil auch hinauf in die höheren Regionen der Almen und Alpenvereinshütten.
Ja, nee, absolut. Also ich finde auch, dass also dieser Weg jetzt zum Beispiel, also du beschreibst ihn ja quasi von Passau immer bergauf, ne? Du machst natürlich ist so gesehen ein bisschen anstrengender als in die andere Richtung, aber es ist einfach eine wahnsinnig schöne und abwechslungsreiche Strecke.
Auf jeden Fall. Der Genuss kommt auch nicht zu kurz. Gerade zum Beispiel in der Nähe von Hallein, da gibt es in Gollingen auch ein berühmtes Gasthaus. Oder dann gibt es da auch eine Bio-Käserei, die relativ bekannt ist und auch ein kleines Bistro dabei hat, kann ich nur empfehlen. Bei Kuchl findet man auch auf der Website vom Tauernradweg oder auch vom Salzburger Landtourismus. Und Also man muss sich auf dieser Strecke nicht unbedingt nur von Müsli-Riegeln oder von mitgebrachten Äpfeln ernähren, sondern man findet überall tolle kleine Gasthäuser oder auch Bauernhofläden, wo man einen ganz tollen Stopp machen kann. Und am besten natürlich auch, weil das ist ja eine typische Milchwirtschaftsregion, da findet man überall einen ganz tollen Käse.
Absolut. Also ich komme selten aus dem Salzburger Land mit weniger Kilos zurück.
Okay, ja, das kann ich nachvollziehen.
Von all diesen Regionen, die wir jetzt besprochen haben, oder aber halt auch von deinen Erfahrungen, und das ist immer so diese tricky Frage, die ich immer bekomme, was ist denn so der beste Radweg, was ist denn so die beste Region? Ich weiß, dass man das nicht beantworten kann, weil es einfach so wahnsinnig abwechslungsreich ist, aber so persönlich hat man ja so einen kleinen Favorit, und wenn es nur so ein ganz kleines bisschen besser ist als ein anderer, das heißt nicht, dass die anderen schlechter sind, aber wenn du dich auf eine konzentrieren müsstest und du darfst nur noch in eine Region fahren, welche wäre das denn?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Also, sag mal, ich möchte es gerne mal unterscheiden. Ich nenne dir zwei Dinge. Einmal, mein Lieblingsradweg in Deutschland ist zum Beispiel der Bodensee-Königssee-Radweg, den man entweder vom Königssee zum Bodensee gut fährt, auch wieder in die Gegenrichtung, weil die meisten in Lindau anfangen und in Berchtesgaden aufhören. Und den finde ich ganz toll. Er hat zwar viele Höhenmeter, aber das ist quasi, wie gesagt, ich sage jetzt mal klischeehaft, Wunderland am Alpenrand. Und wenn jetzt zum Mountainbiken gehen würde, auch mit so ein bisschen Taltouren, da würde ich sagen Osttirol, Lienz, hinauf der Isel entlang ins Defreckental. Und dann von dort auch hinauf, auch mit dem Mountainbike oder E-Mountainbike zur Jagdhausalm. Das ist die älteste oder eine der ältesten Almen Österreichs auf über 2000 Meter Höhe. Und das Besondere dran, diese Almen in Osttirol, die werden von nach ganz altem Recht von Südtiroler Bauern bewirtschaftet, die oben quasi mit ihren Traktoren oder auch zum Teil werden die auch getrieben, mit ihrem Vieh quasi über das Klammeljoch kommen und die Weiden in Osttirol im oberen Defreckental bewirtschaften. Das sind eigentlich meine Lieblingsregionen.
Ja, okay, spannend und auch total unterschiedlich, ne? Also in verschiedenen Richtungen. Armin, vielen, vielen Dank, dass du heute Gast warst und das alles mit uns geteilt hast und mitgebracht hast. Für mich eine riesengroße Inspiration, weil, wie gesagt, ich bin jedes Jahr da unten, Gravel Austria, einmal quer durchs Land. Es ist so wahnsinnig abwechslungsreich und ich suche ja auch immer was Neues. Also schaue ich mir an. Ich bin im Januar in Lienz wahrscheinlich, aber da werde ich wahrscheinlich kein Fahrrad fahren. Es ist einfach viel zu kalt und viel zu weiß. Da mache ich andere Dinge. Du hast ja vorhin schon mal gut erzählt, du hast ein Buch geschrieben über Hüttenwanderung, du hast jetzt dieses Buch hier geschrieben für Lonely Planet oder Co-Autor gewesen. Wo findet man deine ganzen Projekte?
Es ist ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, in den Büchern von Lonely Planet gibt es drei, wo ich mitgearbeitet habe. Eins kommt jetzt im nächsten Frühjahr, da geht es um Küstenwanderungen.
Oh, ganz unterschiedlich, ganz was anderes.
Da habe ich ein Stück über die Ruta Vicentina an der portugiesischen Atlantikküste entlang geschrieben. Und ich war jetzt auch gerade auf dem Southwest Coast Path in Cornwall. Mhm. Darüber habe ich jetzt allerdings nicht bei Lonely Planet geschrieben, sondern dann kommen wir hin. Ich bin Partner in einer Agentur, die jede Woche mit Reise- und Outdoor-Themen verschiedene Tageszeitungen, Online-Portale und so weiter beliefert. Und da schreibe ich immer verschiedene Stücke, vornehmlich zum Thema Radfahren, Wandern, Wintersport und so weiter.
Okay, spannend. Alles, was man verlinken kann, werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Und ich danke dir vielmals, dass du dir heute Zeit genommen hast. Für mich und für uns.
Bitteschön. Hat mir auch Spaß gemacht. Und es ist mal was ganz anderes. Ich habe gesehen bei euch, ihr habt ja hauptsächlich eher so die Abenteurer oder sehr viele Abenteurer, die dann auch draußen übernachten und im Zelt übernachten und natürlich viele, viele Kilometer und Höhenmeter zum Teil zurücklegen. Ich bin eher der, gerne in kleinen, nicht Bed and Breakfast oder Pensionen in den Bergen übernachtet und auch gerne mit den Einheimischen sich trifft und auch sich da auch Tipps holt für Touren, ob mit dem Rad oder zu Fuß. Und sich da auch Tipps holt, naja, für kleine Gasthäuser, wo man mal ganz, vielleicht doch noch ganz urige einheimische Kost bekommt.
Ja, ja, wir sagen, es ist immer sehr abwechslungsreich hier, unsere Gäste, und das mag ich, weil ich von allen immer irgendwie Inspiration hole und meine Liste endlos wächst. Ja, also deswegen auch heute viel mitgenommen. Also vielen Dank.
Bitteschön.